Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Morgen öffnet der Salon du Livre, die internationale Genfer Messe für Buch und Presse. Einer der größten kulturellen Anlässe der Schweiz. Was wir zum Anlass nehmen, einen Blick auf und in die Literatur der französischen Schweiz zu werfen. Westschweiz-Korrespondent Martin Heule bespricht heute zwei Romane von welschen Autorinnen und Autoren. Zwei Romane, die ihm besonders aufgefallen sind. Aufgefallen, weil beide Romane jeweils auf eine andere Art das Verschwinden zum Thema haben.
In meinen Roman kommen einem allmählich die Gewissheiten abhanden und schließlich macht sich sogar mitten in der Erzählung die Erzählerin davon. Im anderen wird der Held seiner selbst überdrüssig, ist verbittert und würde am liebsten rasch möglichst von der Weltbühne verschwinden. Der erste Roman ist von Catherine Lovet und heißt «Un roman russe et drôle», ein russischer und lustiger Roman. Er spielt in Russland. Die Autorin Catherine Lovet kennt die Sprache und das Land sehr gut und war schon zu Zeiten der Sowjetunion häufig im damaligen Leningrad. Sie fühlte sich von den großen russischen Autoren angezogen. Sie waren Vorbilder, Vorbilder allerdings, mit denen sie kämpfte und immer noch kämpft. Un roman russe et drôle. Mit dem Drôle, mit dem Lustigen, ist es schwieriger. Nein, man lacht nicht auf jeder Seite. Drôle weist eher darauf hin, dass die Wirklichkeit nur mit Distanz zu ertragen ist. Aber was erzählt der Roman? Valentin, eine russische Schriftstellerin, ist von der Figur des Oligarchen Michail Khodorkovsky eingenommen. Khodorkovsky wurde nach Sibirien verbannt und Valentin ist entschlossen, einen Roman zu schreiben, in dem er die Hauptfigur spielt. Ihre Freunde reagieren auf das Projekt mit Unverständnis und warnen sie. Aber nichts hält sie auf und sie reist schließlich nach Sibirien, um Khodorkovsky zu treffen. Aber schon bevor sie ihn treffen kann, verliert sich ihre Spur. Die Erzählerin kommt dem Roman abhanden und ist nur noch durch ihre Briefe vorhanden und durch Fragmente ihres Romans. Un roman russe drôle ist der dritte Roman der Walliserin Catherine Lovet. Sie hat sich in der Westschweiz einen Namen als Finanz- und Wirtschaftsjournalistin und als Kriminologin gemacht. Holt sie sich in ihrem Brotberuf die Inspiration für ihre Romane? Catherine Lovet.
Je suis aussi bien concentrée et intéressée par les choses les plus quotidiennes, les plus triviales à bien des égards, et aussi par ce qu'on appelle les grandes questions. Moi, je mets beaucoup de guillemets à cet adjectif grande, c'est-à-dire l'économie, la politique. Je fais un mélange complètement terre à terre de toutes ces questions.
Die kleinen, alltäglichen, trivialen Dinge interessieren mich ebenso wie das, was man die großen Fragen nennt. Die Wirtschaft und die Politik. Begriffe, die ich in Anführungs- und Schlusszeichen setze. Ich mische ohne Probleme die Fragen des Alltags mit den großen Fragen.
Auffallend an Catherine Lovets Roman ist, dass sehr viele Fragen gestellt werden, dass es aber keine Antworten gibt, dass der Zweifel allgegenwärtig ist.
Je crois que c'est un regard. Pour moi, l'écriture est un regard et en particulier un regard sur la vie. Et comment aurait-on des réponses?
Für mich ist das Schreiben ein Blick aufs Leben. Wie kann man da Antworten haben?
L'attente par rapport aux réponses me semble être une attente très manipulée ou quelque part très idéologique. C'est-à-dire toute entreprise consistant à donner des réponses aux grandes et aux petites questions me paraît, et ça c'est totalement subjectif et personnel, hautement suspect.
Auf die großen und kleinen Fragen Antworten haben zu wollen, scheint mir sehr verdächtig.
Schon in ihrem ersten Roman «L'homme interdit» sind keine Antworten zu finden. Der Erzähler ist dort ein wichtiger Geschäftsmann. Sein Leben gerät völlig durcheinander, als er erfährt, dass seine Frau spurlos verschwunden ist. Der Leser erfährt nicht, was passiert ist. Er erfährt auch nicht, ob nicht zum Beispiel der Geschäftsmann selber seine Frau hat verschwinden lassen. Noch schlimmer, er beginnt selbst zu zweifeln, ob er nicht selber das Verbrechen beging. Alle Gewissheiten kommen einem abhanden. Ganz ähnlich in ihrem zweiten Roman mit dem Titel «Cinq vivants pour un seul mort», «Fünf Lebende für einen Toten». Dort verschwindet der beste Freund des Erzählers. Jetzt, in «Un roman russe drôle», verschwindet sogar die Erzählerin nach zwei Dritteln des Buches. Catherine Love ist nicht nur die Dichterin des Verschwindens, sondern auch die Autorin, die beim Schreiben nicht abhanden kommen möchte.
C'est un engagement total dans l'écriture. Et je trouve que ça demande déjà tellement de force, sincèrement, et ça fait tellement peur aussi, parce que justement, on a peur de se perdre. J'ai des périodes où je suis complètement perdue par rapport à mon texte. J'ai peur pour lui, j'ai peur pour moi.
Man hat Angst, sich zu verlieren. Ich bin manchmal mit meinem Text verloren und ich habe Angst um ihn und um mich.
Catherine Love kommt vom Journalismus, von der Wirtschaft, der Finanz, der Kriminalistik her. Sie hat schon als Kind und Jugendliche viel gelesen und geschrieben, Geschichten, Gedichte.
J'ai toujours beaucoup lu depuis l'enfance et écrit en réalité depuis l'enfance, hein, des poèmes, des nouvelles et ensuite des textes. Et puis j'ai tout détruit quand je suis entrée dans la vie professionnelle.
Als ich aber Journalistin wurde, habe ich alles vernichtet, was ich überhaupt nicht bedauere.
Je n'ai aucun regret.
Mit 24 wurde sie Mutter und Journalistin und hat ihre schriftstellerischen Versuche hinter sich gelassen. Ich hatte die Kraft, das, was ich schrieb, anzusehen, sagt Catherine Love.
Je pense que j'ai eu la force d'avoir un regard sur ce que j'avais écrit. Et véritablement, il n'y avait pas ma voix dans ces textes-là.
Meine Stimme befand sich nicht in diesen Texten.
J'avais le sentiment que les auteurs qui ont toujours beaucoup compté pour moi, que j'estimais des auteurs de ma famille, ricanaient. Parce que c'était eux qui étaient dans ce texte, c'était leur voix.
Ich hatte den Eindruck, dass die Autoren, die für mich sehr wichtig waren und die meine Familie sind, hämisch lachten, weil sie in diesen Texten wohnten, weil es ihre Stimmen waren.
J'étais sans doute avec l'esprit de ma jeunesse un peu provocatrice et je voulais quelque part leur en montrer et je n'aurais rien montré du tout. Je me suis fait écraser par leur voix et il y avait pas la mienne.
Ich wollte ihnen in meinem jugendlichen Übermut zeigen, dass ich wer bin. Dabei habe ich ihnen gar nichts gezeigt. Ihre Stimmen haben mich zerdrückt und meine war nicht vorhanden.
Catherine Love war damals überzeugt, dass sie gegen diese Stimmen nicht ankommt, dass sie nicht auf der Höhe ihrer Vorbilder ist. So ist sie also Journalistin geworden. Und sie habe einen anderen Bezug zum Schreiben entwickelt, einen, der sich sehr vom Schriftstellerischen unterscheide. Tschechow, Gogol, Dostojewski sind die großen Vorbilder und viele andere. Ihre Gesellschaft sei sehr belastend gewesen, meint sie. Heute zum Glück nicht mehr.
Pesamment entouré. C'était pesant. Ça ne l'est plus.
Und heute, wenn sie als Schriftstellerin schreibt, lachen dann ihre Vorbilder immer noch hämisch?
J'avoue franchement que le ricanement a complètement disparu.
Das hämische Lachen hat aufgehört.
Sie liest auch nicht mehr ihre Werke, aber sehr viele Tagebücher von Schriftstellern.
Parce que ça me porte, je me sens perdu avec eux. Et du coup, j'ai moins peur.
Das trägt mich. Ich fühle mich mit ihnen verloren und habe darum weniger Angst.
Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Valentin, die sich recherchierend nach Sibirien aufmacht, um einen Roman zu schreiben, und Catherine Love, die sich als Finanz-, Wirtschafts- und Kriminalfachfrau ebenfalls nach Sibirien begibt, um ihren Roman zu schreiben?
Je dirais que le point commun, c'est l'intérêt pour le monde contemporain.
Gemeinsam ist uns das Interesse an der gegenwärtigen Zeit.
Et le fait de s'intéresser à un personnage réel et déchu, qui est devenu l'homme le plus riche de Russie grâce au pétrole, une industrie très salissante, comme il est relevé dans le livre. Voilà, Valentine est mue par cette quête et je suis aussi, comme Valentine, mue par cette quête.
Ich interessiere mich für eine wirkliche und gestürzte Person, eine Person, die dank des Erdöls zum reichsten Mann Russlands wurde. Eine sehr schmutzige Industrie, wie es im Buch heißt. Valentin ist von dieser Suche, von dieser Recherche, so wie ich, getrieben.
Bevor also Valentin sich nach Sibirien begibt, beginnt die Suche nach dem Schicksal von Khodorkovsky in Moskau. Und noch vorher eröffnet Valentin ihr Projekt ihren Freunden. Das ist der Beginn des Buches. Man sitzt im Garten, es entsteht eine Stimmung wie bei Tschechow, eine brillante Nonchalance unter gut erzogenen Erwachsenen breitet sich aus. Hören wir einen kurzen Ausschnitt, auf Französisch natürlich, aus dieser Eröffnungsszene. Es liest Anne Schwaller.
Il faudra dire la vérité, toute la vérité, me dit mon ami S. en frappant la table du dos de sa main droite. Il me regarde avec la désolation dans les yeux. Parce que cette vérité, il la connaît déjà. Et d'ailleurs, il l'énonce. Je regrette de te le dire comme ça, mais une fois de plus, tu vas t'intéresser à un type minable et surtout sans scrupules. » S frappe deux fois sur la table en prononçant l'expression « sans scrupules ». Et si ça se trouve, tu vas faire de ce personnage méprisable, haïssable, un héros. Oui, me dit S. Tout peut arriver avec l'écriture, tout arrive dans un roman. En es-tu seulement consciente? Me demande-t-il avec des yeux tristes et une voix triste. Autour de nous, les enfants courent dans le jardin, se bousculent, se disputent. Ils viennent par petites grappes demander aux adultes assis autour des tables s'il serait enfin possible, maintenant, d'entrer dans la maison pour jouer avec les ordinateurs ou avec la télé. Les adultes répondent « Non, 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 pas de télé, pas d'ordinateur ce soir. » Ils interdisent l'accès de la maison aux enfants et surtout l'accès aux écrans. « Allez, oust, amusez-vous dans le jardin. Quel beau jardin, quelle belle soirée, quelle douce soirée de juillet. »
Dass Valentin Khodorkovsky bewundert, stört ihre Freunde. Dass Katrin Löwe den neureichen Emporkömmling zu einem Romanhelden macht, irritiert. Er ist eine Figur der russischen Literatur, meint Löwe, und er ist ein Held unserer Tage. Eine Figur, die vom Umschwung im Land profitierte, eine Figur, die von meiner Generation ist.
Il rejoint l'histoire littéraire russe. Et c'est cet homme-là, moi je l'appelle un héros de notre temps, avec toute la lucidité et l'ironie, parce que c'est une personne qui, en effet, qui s'est enrichie, qui a profité des conditions de son pays, qui est de ma génération.
Ich nenne unsere Generation eine Generation ohne Illusion.
J'appelle notre génération une génération sans illusion. À la base, on ne peut rien attendre ou on peut penser qu'on n'a rien à attendre de ce genre de personnage. Et lui est capable d'un acte qui semble fort, c'est-à-dire d'un acte de résistance et d'aller jusqu'au bout de son destin.
Man könnte davon ausgehen, dass man von so einer Person wie Khodorkovsky nichts erwarten kann. Ist aber zu unnachgiebigem Widerstand fähig.
Katrin Löwe über Khodorkovsky, dem Valentin nachgeht.
Valentine s'accroche à un personnage réel qui n'est pas n'importe qui est devenu l'ennemi numéro un en Russie, le prisonnier le plus célèbre du monde, celui qui gêne ce gouvernement et qui quelque part gêne aussi l'Europe, qui fait comme si elle ne voulait pas voir les choses.
Valentine hängt sich an eine real existierende Person. Eine Person, die in Russland Staatsfeind Nummer 1 geworden ist. Der berühmteste Gefangene der Welt, der die Regierung stört, der auch Europa stört. Ein Europa, das so tut, als wolle es die Dinge nicht sehen.
Le business, tout le business a oublié Khodorkovsky, pourvu qu'on puisse continuer à faire du business. C'est ça qui importe au business.
Die ganze Geschäftswelt hat Khodorkovsky vergessen. Wenn wir nur weiter Business machen können, daran ist das Business interessiert.
Et donc Valentine a très peur et elle se dit, parce que l'humour est la politesse du désespoir. Simplement, la seule façon d'oser y aller, c'est qu'il faut prendre de la distance et arriver à en rire.
Valentine hat Angst und sie sagt sich, dass der Humor die Höflichkeit der Verzweiflung ist. Die einzige Art, sich in dieses Abenteuer zu stürzen, ist Distanz zu nehmen und darüber zu lachen.
Katrin Löwe, un roman russe et drôle, erschienen ist das Buch im Genfer Verlag Zoe. Im zweiten Roman, im Roman von Pascal Cramer, sind wir in einer ganz anderen Landschaft. Ohne dass das ausdrücklich gesagt würde, kann man sich ein Pariser Vorort vorstellen. Die beiden früheren Romane haben in Kalifornien gespielt, wo die Genferin Pascal Cramer häufig ist, wo sie auch gearbeitet hat. Seit die Autorin fest in Paris lebt, ist auch die Romanlandschaft in die französische Hauptstadt gezogen. Während es in ihrem letzten Roman «L'implacable brutalité du réveil» um die Qualen der Mutterschaft ging, geht es im neuen Roman mit dem Titel «Un homme ébranlé» – ein erschütterter Mann – um den Tod, um den Zerfall. Claude, 50 Jahre alt, ist schwer krebskrank und wartet auf den Tod. Er beginnt erst gegen den Krebs anzukämpfen, als er Gail kennenlernt. Gail ist sein 11-jähriger Sohn, den er noch nie gesehen hat. Er ist ein Kind von einer früheren Freundin. Seine gegenwärtige Freundin Simon schließt den Knaben ins Herz. Der Junge mischt den eher tristen Alltag der beiden auf. Un homme ébranlé ist ein psychologischer Roman. Die Autorin dringt in alle Personen ein, beschreibt die uneingestandenen Gefühle. Das Klima im Pariser Vorstadthäuschen verdunkelt sich zusehends, während draußen auf der Straße die Jugend den Aufstand probt und alles kurz und klein schlägt. Pascal Krames Beschreibung der fortschreitenden Krankheit von Claude ist gnadenlos genau. Wir riechen die für Gesunde unerträglichen Gerüche, die vom kranken Körper ausgehen. Wir hören das Schweigen des Patienten, der sich nicht mehr äußern möchte. Pascal Kramer kennt das alles sehr genau. Sie hat es mit einem Lebenspartner selber erlebt. Wie die Einzelheiten des Verschwindens, des Zerfalls dosieren, Pascal Kramer.
Bah, c'était justement effectivement la chose difficile parce que je voulais pas tomber dans le sordide, mais je voulais aussi que ce soit le plus lucide possible parce que c'est vrai que bah voilà la déchéance par la maladie c'est quelque chose de quotidien, de terrible, d'irréversible et il faut pas se raconter d'histoire. C'est dur pour la personne, c'est dur pour l'entourage, c'est beaucoup d'humiliation. Et j'avais envie de le dire, mais sans tomber dans le sordide. C'est vrai que c'est un livre qui m'a demandé beaucoup de travail, parce que justement, il fallait arriver à doser au mieux.
Das war das Schwierige an diesem Roman. Ich wollte nicht ins Unansehnliche und Scheußliche fallen. Die Beschreibung sollte so klarsichtig wie nur möglich sein, denn der Verfall durch Krankheit ist schrecklich und unumkehrbar. Man sollte sich nichts vormachen. Es ist hart für die Person, die krank ist, und es ist hart für die Umgebung. Mit der Krankheit gehen viele Demütigungen einher.
Wer ist denn dieser Claude?
Moi, je me suis beaucoup intéressée à lui parce que, ayant déjà eu l'occasion de moi-même d'accompagner des cancers, c'est vrai que ce que ressent Simone, je le connais. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était lui. Même si on le voit de l'extérieur, c'est quelqu'un qui a un sentiment d'échec. C'est un incompris. Claude, c'est vraiment quelqu'un qui est quelqu'un de très, qui a des principes, une rigueur, qui a pas su la partager, qui a pas su non plus, qui a été amené à faire des choix qui sont presque contraires à ce en quoi il croit.
Da ich schon einen Krebskranken begleitet habe, war ich sehr an ihm interessiert. Was Simon empfindet, kenne ich schon. Claude ist unverstanden, lebt nach Prinzipien, ist streng, kann darüber nicht reden, musste Entscheidungen treffen, die seinen Überzeugungen zuwiderlaufen.
Er fragt sich als 50-jährig Sterbender, was er denn erreicht hat, was aus ihm geworden ist. Und sein Urteil ist hart. Pascal Kramers frühere Romane spielen alle auch im Mikrokosmos der Familie. In dieser Welt lassen sich offenbar die Dramen, die Krisen ideal darstellen. Hören wir auch hier einen kurzen Ausschnitt aus dem Roman «L'homme ébranlé». Die Familie, die Patchwork-Familie, sitzt am Tisch beim älteren Sohn von Claude bei Cédric. Dabei ist dessen Frau Yolande und ihr Kind Aude. Dabei auch Simon, die Lebensgefährtin von Claude. Unvermittelt setzt Claude an, um der Familie eine Mitteilung zu machen. Es liest Claudine Berthet.
Il n'avait pas l'habitude de prendre la parole. C'est d'une voix sans doute moins sûre qu'il ne l'aurait voulu, qu'il leur déclara au café avoir décidé de finalement faire le traitement. Cédric s'immobilisa et Yolande sembla se tasser dans la douceur d'Aude sur ses genoux. Claude s'était montré tellement définitif et convaincant sur son refus de lutter en vain que ce revirement les mettait sans précaution face à la conscience d'être dans l'attente de sa mort. Il fixait ses mains croisées sur la nappe, soucieux d'apaiser ou de cacher ce qu'aurait pu trahir son visage. Giovanna ne s'en sortait pas avec le petit, avait-il cru devoir comprendre. Il avait eu honte d'abandonner, voilà tout. Il se disait que c'était lâche et indigne.
Er werde die Chemotherapie, die er nicht auf sich nehmen wollte, doch machen, sagt er. Giovanna, seine frühere Geliebte, komme mit ihrem gemeinsamen Sohn Gail alleine nicht zurecht. Es wäre feige, wenn er sich nicht bemühte, am Leben zu bleiben. Was die Familie hätte freuen können, verletzt alle. Ihretwegen hätte er diesen Entscheid nicht gefasst. Sein älterer Sohn und dessen Familie, seine Lebenspartnerin waren es offenbar nicht wert, dass er ums Leben gekämpft hätte.
Cédric regarda tour à tour Simone et sa femme, dont les yeux s'agrandissaient de larmes. Il semblait chercher des soutiens à sa révolte. « Parce que nous ne valons pas la peine que tu veuilles vivre », ironisa-t-il en roulant sa serviette alors que Yolande quittait la table avec la petite. Claude balaya la remarque d'une moue. « Vous n'avez pas à vous plaindre. » C'était dit sans pitié ni compréhension pour la peine infligée, ou peut-être tout simplement sans souci d'eux. Simone se tenait le buste incliné et les mains sur les cuisses. Rien n'aurait pu franchir ses lèvres qu'une plainte. L'idée d'avoir à revivre à l'envers le chemin parcouru pour se résoudre à son choix de ne pas se soigner lui était odieuse. Elle n'aurait pas le courage d'une maladie qui dure pour ne pas guérir. Elle n'avait du courage que pour quelques mois, se répétait-elle en tâchant d'empiler calmement les assiettes. Claude se tut en la voyant se lever, s'excusa de ne pas lui en avoir parlé avant. Simone s'étonna de n'être même pas capable de colère.
Claudine Berthe hat gelesen. Simone ist über sich selber erstaunt, wie sie schon so weit ist, dass sie sogar nicht mehr zornig werden kann. Claude und Simone respektieren einander. Sie haben sich aber wenig gegeben, denn Claude ist entmutigend, aufrecht zwar, aber jemand, der wenig teilt, der enttäuscht ist. Enttäuscht von Simone.
Voilà, ils se sont peut-être pas donné assez et c'est vrai que Claude est un homme un peu décourageant, il est frustrant et c'est un homme droit mais justement qui donne peu, qui partage peu et puis qui est déçu, qui a même été déçu par son fils par exemple, même aussi par Simone.
Enttäuscht aber auch vom kleinen Gail und natürlich von sich selbst.
Et puis qu'il a pas eu de chance, hein. Je crois qu'il y a aussi des gens bêtement qui font au mieux et puis ça donne pas un résultat formidable. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de vies, beaucoup de gens qui sont dans ces cas-là. Et voilà, c'est un constat effectivement assez triste, mais aussi très humain et enfin en tout cas sur lequel moi je porte pas de jugement négatif, mais je suis un peu dans l'empathie.
Er hatte auch kein Glück. Andere haben mehr Glück. Vielen geht es so, dass sie kein Glück haben, das ist eine traurige, aber menschliche Feststellung. Ich verurteile niemanden, aber ich empfinde Empathie.
Empathie, die sich kaum auf die Lesenden überträgt, Empathie für Claude, der Angst hat, der schweigt, schüchtern und traurig ist, aber auch verbittert, erbost, enttäuscht, jedoch sich nicht auflehnt. Dafür empfindet man viel Sympathie für Simone, die einsam ist, die viel auf sich nimmt, Eifersucht tapfer verdrängt, die das Bett eines Sterbenden teilt, dessen Haare büschelweise ausfallen, der übel riecht. Stirbt auch die Beziehung?
Ça, c'est toujours la grande question, hein. C'est très, quand les gens, la maladie transforme les gens complètement, donc, on aime le souvenir souvent de l'autre, et puis celui qui souffre en permanence, qui voit la mort approcher, qui est dans ses angoisses qu'on peut même pas imaginer. Et puis on peut pas aimer tout le temps, non? C'est comme ça.
Das ist immer die große Frage. Wenn die Krankheit die Menschen völlig verändert, liebt man oft die Erinnerung an den geliebten Menschen. Und für die Person, die ständig leidet, die den Tod nahen sieht und Ängste aussteht, die man sich nicht vorstellen kann. Und man kann nicht immer lieben.
Diese Paargeschichte, diese Familiengeschichte spielt in einem Pariser Vorort, wo die Jugend revoltiert, wo Gewalt allgegenwärtig ist, wo Autos brennen und öffentliche Einrichtungen zerstört werden. Das ist die Geschichte des Buches, meint Pascal Kramer.
C'est un petit peu l'histoire du livre. C'est vrai que moi, ces tensions qui peuvent exister entre les camps, ces montées des extrêmes, tout ça, c'est quelque chose qui, par moments, me plonge dans une telle angoisse. La montée des intolérances, enfin ce durcissement où chacun se rejette l'autre de plus en plus violemment, ça me met dans des telles angoisses que par moments, je me dis mais vivement que ce soit que je sois partie de ce monde, il me fait peur. Et puis après, je me dis, mais on n'a pas le droit de lâcher. Qu'est-ce qu'on a parce qu'on a laissé faire aussi. Et donc, c'était un peu le point de départ du livre.
Wenn die Extreme aufeinanderprallen, wenn sich die Fronten verhärten, wenn die Intoleranz zur Regel wird, beängstigt mich das so sehr, dass ich von dieser Welt gehen möchte. Dann aber sage ich mir, dass man nicht das Recht hat, aufzugeben. Man hat zugelassen, dass die Verhältnisse sich verschlechtern. Das ist in gewisser Weise der Grund, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe.
Je vais avoir 50 ans cette année, c'est vrai que je me dis est-ce que je me suis assez mobilisée pour certaines choses, est-ce qu'on laisse faire aussi par passivité beaucoup de choses et voilà, et Claude, il arrive aussi à ce constat-là, c'est que il a peut-être pas fait ce qu'il aurait dû, il aurait peut-être rien pu empêcher, mais il a pas fait ce qu'il aurait dû.
Ich werde 50 Jahre alt und frage mich, ob ich mich genügend engagiert habe. Man lässt so vieles aus Passivität sein. Claude kommt auch zu dieser Feststellung, er hat vielleicht nicht getan, was er hätte tun müssen.
Pascal Kramer, L'homme ébranlé, der erschütterte Mann, erschienen im Pariser Verlag Mercure de France. Ein Familienroman, ein Liebesroman, in dem die Grenzen zwischen innen und außen nur ganz fein gezogen sind. Zwischen innen im Vorortshäuschen und draußen auf der Straße. Innen und außen herrscht Gewalt, innen kaum wahrnehmbar, verdeckt, verhalten, vergeistigt. Draußen unbändig, ungestüm, unkontrolliert, physisch. Wenn in Catherine Loves Roman einem die Gewissheiten abhanden kommen und sich sogar die Erzählerin davon macht, verschwindet in den unendlichen Weiten Sibiriens, erleben wir in Pascal Kramers Buch einen Claude, der sich selbst überdrüssig ist, aus Verbitterung über sich und am liebsten verschwinden würde. Zwei harte Romane, zwei Romane unserer Zeit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.